ich habe mein Mikrofon. Dankeschön, ja, mein Name ist Dimitri Nachtigall. Ich bin verheiratet mit Annemarie und seit fast mittlerweile 2 Jahren Pastor in der FEG Ludwigshafen. Die Gemeinde wurde vor 7, 8 Jahren gegründet von der FEG Mannheim aus. Und wir fühlen uns sehr stark verbunden mit Heidelberg. Zuerst hat Wolfgang Schulze die Gemeinde aus Mannheim betreut. Und dann ist ja Fritz Weidemann hier nicht ganz erfolgreich in Rente, in den Ruhestand gegangen. Wir haben ihn an uns gezogen und er hat uns ein paar Jahre noch unterstützt. Und dann bin ich dazu gekommen. Wir haben einige Zeit noch parallel gearbeitet. Und jetzt habe ich seit letztem Sommer die Gemeinde dann voll übernommen, habe eine Vollzeitstelle. Und ja, wir fühlen uns euch sehr verbunden. Deshalb freue ich mich, dass ich hier sein kann. Erich kommt auch zwischendurch, Erich Schellenberg zu uns zum Predigt. Und ja, danke für die Einladung. Unser Leben besteht aus den unterschiedlichsten Wegen. Wir sind ständig unterwegs. Das ist der Arbeitsweg, das ist der Schulweg. Und den müssen viele jetzt nicht mehr antreten. Bei uns in Rheinland-Pfalz übrigens schon seit Anfang Juli. Also wir sind schon lange im Ferienmodus. Ihr kriegt das auch noch hin. Wir sind ständig unterwegs. Da gibt es Radwege, da gibt es Wanderwege. Der Regenwurm ist auf dem Feldweg, der Bücherwurm ist auf dem Holzweg. Die Flasche auf dem Einweg, wenn sie Glück hat, auf dem Mehrweg. Und der Beamte ist auf dem Dienstweg. Die Reihenfolge ist übrigens zufällig gewählt. Häufig suchen wir den goldenen Mittelweg und manchmal stehen wir vor dem Scheideweg, wo wir eine Entscheidung treffen müssen. Vor einiger Zeit war ich wandern und das Tolle ist ja, dass viele Wanderwege dann markiert sind mit unterschiedlichen Zeichen und Farben. Man muss nur die Augen offen halten und diesen Zeichen folgen, da muss man nicht ständig so auf eine Karte starren und man muss sich auch nicht orientieren können. So wanderte ich fröhlich vor mich hin und hatte Musik im Ohr. Und irgendwann merkte ich, oh hoppala, irgendwie sehe ich diese Zeichen nicht mehr. Die Markierungen. Und dann dachte ich mir, ja, du bist ja ein Stück weit jetzt auch, also das war, ging ja immer nur geradeaus, da brauchst du auch keine Zeichen. Und ich bin weitergegangen, einen halben Kilometer. Und irgendwann kam ich an den Punkt, an eine Kreuzung, wo ich mir die Frage stellen musste, bin ich eigentlich richtig? Bin ich richtig? Stimmt die Richtung? Und stimmt die Ausrichtung? Und ich habe festgestellt, nein, ich bin falsch. Ich bin falsch und ich musste umdrehen, ich musste umkehren. Und ich habe einen Umweg von 1-2 Kilometer gemacht, habe ich festgestellt. Heute schauen wir in einen Text aus dem Lukas-Evangelium. Da geht es um ganz viele verschiedene Wege, um verschiedene Richtungen und um verschiedene Ausrichtungen. Ich lese den Predigttext aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 17 ab Vers 11. Darf ich mich heute wie zu Hause fühlen? Okay, danke schön. Dann bitte ich euch aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes aufzustehen. Lukas Kapitel 17 ab Vers 11. Und es begab sich, als er, also Jesus, nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 rein geworden? Wo aber sind die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Der sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Vater, wir danken dir, dass dein Wort lebendig ist. Wir danken dir, dass dein Wort scharf ist wie ein Schwert. Wir danken dir, dass dein Wort in unser Herz und unsere Gedanken eindringt. Und ich bitte dich, dass du dieses Wort durch deinen Heiligen Geist jetzt lebendig machst in unser Herzen und dass du uns berührst. Amen. Könnt ihr euch setzen. Ich möchte mit euch heute gemeinsam in diesem Text vier verschiedene Wege anschauen. Vier verschiedene Wege. Zum einen ist da der Abweg. Jesus begibt sich auf einen Abweg. Jesus ist irgendwo im Norden von Israel, Galiläa, und er möchte in den Süden nach Jerusalem gehen. Und er geht durch Samarien und Galiläa, durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Und das ist ziemlich untypisch. Jeder fromme Jude würde einen großen Bogen um Samaria machen. Würde entweder am Mittelmeer entlang gehen oder durch das Jordantal, aber niemals durch Samarien hindurch. Das war das abgefallene Volk Gottes. Das waren die, die Kompromisse gemacht haben. Und Jesus geht gerade da durch. Jesus begibt sich auf einen Abweg. Jesus geht an die dunklen Orte. Jesus geht an diese Orte, wo wir die Hoffnung aufgegeben haben. Jesus geht an diese Orte, wo wir niemals erwartet hätten, dass da etwas passieren könnte. In die Milieus, Stadtviertel und Szenen, da geht Jesus hin. Weil da wird er gebraucht. Da sind Menschen, die die gute Nachricht von Gott, von Jesus Christus unbedingt hören müssen. Gottes Gnade wirkt an überraschenden Orten. Und wir als Gemeinschaft der Heiligen, wir sind berufen, ebenfalls Jesu Beispiel zu folgen. Wir sind nicht berufen, in unserem christlichen Ghetto zu bleiben, sondern rauszugehen an diese dunklen Orte. Und Grenzgebiet ist ja immer so suspekt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr über die Grenze fahrt in Europa. Geht das so ein bisschen mittlerweile? Aber ich finde das immer so, wenn man über eine Grenze fährt, dann ist das immer so ein bisschen, was passiert jetzt? Ja, werde ich angehalten oder sind da irgendwelche Kameras, die, was weiß ich, mich irgendwie beobachten. Grenzgebiet ist immer suspekt. Jesus ist im Grenzgebiet von Galiläa und Samarien unterwegs und da passiert etwas Suspektes und Komisches. Da begegnen ihm 10 Aussätzige, also gleich 10 auf einmal. War wahrscheinlich eine Schicksalsgemeinschaft. Ich habe mich gefragt, was heißt eigentlich so Aussatz? Was ist eigentlich Aussatz? Ich weiß von mir, wenn ich morgens meinen Kaffee nicht bekomme, dann bekomme ich Aussatz, also dann setze ich aus, dann funktioniere ich nicht. Oder dann gibt es ja auch dieses tolle Spiel Phase 10. Wer spielt Phase 10? Okay, gut, ihr wisst, wovon ich rede. Da gibt es so eine tolle Karte, so eine Aussatzkarte. Ja. Also ich finde die ganz toll, die kann man jemandem zuspielen und der muss dann in der nächsten Runde aussetzen. Und wenn man das in der nächsten Runde wieder macht, dann wird er ganz ärgerlich. Was heißt Aussatz? Wenn man verstehen will, was Aussatz eigentlich ist, dann sollte man im 3. Mose Kapitel 13 und 14 das nachlesen. Das ist ein Sammelsurium an vielen verschiedenen Hautkrankheiten, unter anderem das Lepra. Und ich glaube, wir, wenn wir so in der Bibel Aussatz lesen, wir haben gar nicht mehr das Gefühl, was das eigentlich ist. Da sind Menschen von Scheitel bis zur Ferse übersät mit Hautausschlag, mit irgendwelchen Schuppengeflechten. Wenn man diese Menschen sieht, dann hat man den Eindruck, sie vegetieren nur noch, sie leben gar nicht, sie zerfallen förmlich. Das war Aussatz. Und Aussatz heißt, diese Menschen müssen isoliert werden. Isoliert werden von der Gesellschaft und isoliert werden vom Kult. Das heißt vom Tempel. Sie durften nicht mehr in den Tempel gehen. Sie durften nicht mehr Gott anbeten. Wenn man diese Kapitel im 3. Buch Mose liest, dann wird man feststellen, dass sogar Gegenstände Aussatz bekommen können. Zum Beispiel Häuser können Aussatz bekommen. Ich habe das früher nie verstanden. Wie kann ein Haus irgendwie Aussatz bekommen? Ist irgendwie seltsam. Bis ich mich mit einem Maler unterhalten habe. Und er sagte mir, wenn man die falsche Fassadenfarbe aufträgt auf ein Haus, Also wenn die quasi so das Haus abdichtet und das Mauerwerk, dass in dem Mauerwerk überhaupt gar keine Luftzirkulation ist, dann kann es zu Schimmel kommen, Schimmelbildung. Und dieser Schimmel kann so um sich greifen, dass das Haus in letzter Konsequenz wirklich abgerissen werden muss. Also bitte nicht die falsche Fassadenfarbe kaufen. Oder es gibt andere Sachen, wo Dinge unrein sind. Ich habe zum Beispiel in einer WG gewohnt mit 5 Jungs. Also ihr wisst ja auch, Heidelberg, eine Studentenstadt, wie das so ist in WGs. Ich bin überzeugt, die Dusche hatte Aussatz. Und alle Reinigungsversuche waren wirklich zwecklos. Und auch kein Priester hätte da irgendwas reinigen können und auch nicht Pastor. Aussatz heißt, etwas muss aussetzen von der Anbetung, etwas ist unrein. Unrein, kultisch unrein, das heißt, etwas ist inkompatibel mit Gott. Es kann nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Dieser Gegenstand oder der Mensch kann nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Und in dieser Situation haben sie sich diese 10 aussätzigen Männer befunden. Und sie erhoben ihre Stimme, als sie Jesus sahen, sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Sie erhoben ihre Stimme, das heißt, sie drehten mal so richtig die Lautstärke auf. Sie drehten die Lautstärke auf. Sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, erbarme dich unser. Weiß nicht, wie euch das geht. Manchmal liest man so durch die Evangelien diese ganzen netten Geschichten mit Jesus und da sind Menschen, die werden geheilt und da passiert so viel. Und ich glaube, manchmal haben wir gar nicht mehr das Gefühl für die Dynamik und das Gefühl für die Situation, in der die Menschen steckten. Sie drehten die Lautstärke auf und sagten: Jesus, lieber Meister, das war Jesus war ihre einzige Hoffnung, erbarme dich unser. Immer wieder sehen wir Menschen, die Lautstärke aufgedreht haben oder Menschen, die ein Risiko eingegangen sind, dass dieser blinde Bartimäus, der sitzt in Jericho und er hört, dass Jesus vorbeikommt und er fängt an zu rufen: Jesus, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und die Leute sagen: Hör mal, weißt du nicht, wie man sich in der Öffentlichkeit benimmt? Sei doch endlich ruhig. Und er brüllt wie am Spieß, weil er weiß, dass Jesus seine einzige Hoffnung ist. Menschen gehen ein Risiko ein und sie pfeifen in dem Moment auf alle gesellschaftlichen Konventionen und auf Knigge und so weiter, weil sie in die Gegenwart Gottes kommen wollen, dass diese Frau, die sich durch die Menschenmenge durchboxt, um nur Jesus am Saum zu berühren. Oder dass dieser Zachäus, dieser Oberzöllner, dieser reiche Abzocker, er klettert auf einen Baum, er erniedrigt sich. Das würde doch keiner tun. Keine Person in Ehren und Würden würde auf einen Baum klettern. Er klettert auf einen Baum, um Jesus zu sehen. Dreh doch mal die Lautstärke auf. Dreh doch mal die Lautstärke auf. Geh doch mal ein Risiko ein. Kämpf doch mal darum, um zu Gott zu kommen, um zu ihm durchzudringen. Bring doch mal deine Unreinheiten. Bring ihm doch deinen Aussatz, deine Aussetzer, deine dunklen Stellen, deine wunden Punkte. Bring das doch mal Jesus. Und Jesus wird dich reinmachen. Jesus wird dich reinmachen. Jesus wird das tun, was du selbst nicht tun kannst. Jesus begibt sich auf einen Abweg, er begegnet diesen Aussätzigen und er schafft einen Ausweg, der Gang zum Priester. Und als Jesus sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Geht hin und zeigt euch den Priestern. Der Priester war damals sowas wie ein TÜV. Wir kennen das ja. Also ich musste jetzt im März musste mein Auto durch den TÜV. Und Dann wird das Auto auf die Hebebühne gefahren und der TÜV-Prüfer läuft mit seiner Taschenlampe rum und ich zittere daneben, wie groß wird die, werden die Reparaturen sein. Sie sagt, die Bremsen hinten schlecht und vorne geht gar nicht. So, und dann musste ich das beheben und bin wieder zum TÜV und dann hat er gesagt, ja, das ist alles top, alles perfekt. Und so war das damals mit dem Priester. Der Priester hat sich, wenn irgendwo Verdacht auf Aussatz bestand, die Menschen angeguckt, er hat das begutachtet, irgendwie einen Hautausschlag oder eine Erhöhung oder eine Vertiefung in der Haut oder sind die Haare vielleicht irgendwie weiß gefärbt und so. Solche Kriterien werden genannt im dritten Buch Mose. Der hat sich das angeschaut und gesagt, okay, nee, das ist nicht bösartig, das ist gutartig, oder hat gesagt, dich setzen wir eine Woche in Quarantäne und dann schaue ich nochmal drüber. Und dann konnte er auch sagen, okay, nee, mit dir ist alles in Ordnung, du kannst gehen. Brief und Siegelstempel. Schönen Tag noch. Und es geschah, als sie hingingen, als sie also auf diese Aufforderung von Jesus reagierten, als sie hingingen, da wurden sie rein. Da wurden sie rein. Das heißt, sie wurden kultisch rein. Das heißt, sie konnten ganz normal wieder zu ihrer Familie, sie konnten wieder in den Tempel, sie konnten wieder ganz normal leben. Ich habe mich gefragt, wie war das wohl für Jesus? Jesus reinigt diese Zehn, und wir haben diese Szene bis zum Ende gelesen, und ein einziger kommt zurück. Jemand hat das mal gezählt, an 17 Stellen in den Evangelien steht, Jesus heilte sie alle. Und einmal kommt eine Frau zu ihm aus Syrophönizien und Jesus sagt, tut mir leid, ich kann dir nicht helfen, du gehörst nicht zu meinem Einzugsgebiet. Aber diese Frau ist so penetrant, dass Jesus auch ihr hilft, beziehungsweise der Tochter und die Tochter von einem Dämon befreit. Jesus hat wirklich allen Menschen geholfen, die zu ihm gekommen sind, allen Menschen ohne Ausnahme. Und ganz am Ende bleiben einige wenige bei ihm, einige wenige, die die Stellung halten. Jesus erwartet eine Reaktion auf die Hilfe, die er gibt, aber er macht seine Hilfe nicht abhängig von der Reaktion. Es ist nicht eine Bedingung. Jesus hilft allen Menschen. Das ist spannend. Viele Gemeinden arbeiten mit Flüchtlingen, helfen ihnen. Und nicht wenige berichten davon, dann, dass Flüchtlinge kommen und sie lassen sich helfen, beraten, vielleicht juristisch beraten oder materiell unterstützen. Ja, und wenn sie dann alles haben, dann sind sie wieder weg. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder mitbekommen habt. Ein Gemeindegründer sagte einmal, er war neu in einer Stadt, hat erste Beziehungen und Freundschaften geknüpft und dann sagte ihm einmal ein Mann, du willst doch nur, dass ich in deinen Club komme. Du willst doch nur, dass ich in deinen Club komme. Was machen wir denn, wenn sie nicht in unseren Club kommen? Club. Helfen wir ihnen trotzdem? Wir sind berufen, Menschen zu dienen, ohne Bedingungen, bedingungslos. Wir sind berufen, dass wir uns anderen Menschen hingeben, dass wir andere Menschen lieben, wie Jesus das getan hat. Und dann kommt es zum Rückweg, der Rückweg des Kirchenfremden. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme. Fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Ich kann mir vorstellen, da ist dieser Samariter unterwegs. Ich weiß nicht, ob er schon beim Priester war oder ob er zurückgegangen ist und dann merkt er auf einmal, da passiert was an meiner Haut. Da irgendwie verändert sich wirklich meine Haut an meinem Körper. Stellt euch das mal vor. So während der geht, verändert sich seine Haut. Und all die Schuppengeflechte und Ausschlag und was weiß ich, was da alles war, all das entfernt sich langsam. und wird transformiert in feine, reine, sanfte Haut, so wie ein Kinderpopo. Und er versteht, dass hier was passiert. Er dreht sich um und preist Gott mit lauter Stimme. Er versteht, dass ich nicht nur, das war nicht eine Begegnung mit einem Mensch, sondern das war in irgendeiner Form eine göttliche Begegnung. Er kommt zu Jesus, er fällt auf sein Angesicht zu Füßen Jesu. Er verehrt Jesus wie ein König, ja, wie ein Gott. Und das war ein Samariter. Lukas sagt uns, das war ein Samariter, das war eigentlich jemand, der keine Ahnung von Gott hat. Die Juden dachten das zumindest. Das war jemand, der fern von Gott war, das war ein Kirchenfremder, das war jemand, der nie eine Kirche betreten würde, würden wir heute sagen. Und er, gerade er, nicht die frommen Juden, sondern der eine, der hat es geblickt. Jesus sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dir geholfen. Das ist an dieser Stelle Luther. In anderen Übersetzungen heißt es wörtlich, dein Glaube hat dich gerettet. Gerettet. Gerettet meint, jemand ist gerettet, jemand ist wieder ganzheitlich wiederhergestellt an Körper, Seele und Geist. 10 wurden rein. 10 wurden rein, aber nur einer wurde gerettet. Vielleicht bist du so ein Mensch, der eigentlich mit Kirche und dem ganzen Zeug, sage ich mal, nichts am Hut hast. Vielleicht fragst du dich auch, hey, was mache ich heute hier? Ja? Was mache ich hier eigentlich? Vielleicht hat dich jemand mitgeschleppt oder du hast dich verlaufen und bist aus irgendeinem Grund heute hier. Ich finde das spannend, ich begegne immer wieder solche Menschen und viele haben in irgendeiner Form eine Gottesbegegnung gehabt. Irgendeine Gottesbegegnung wie dieser Samariter. Sie haben gemerkt, Gott hat, da ist irgendwas passiert und da hat jemand oder etwas eingegriffen. Ich habe einen Mann getroffen und der sagte mir, ja, wir hatten uns unterhalten und er sagte, ja, da muss es eigentlich irgendetwas geben. Da muss es irgendetwas geben und ich sagte ihm, ich finde das ganz spannend, erzähl mir doch, warum glaubst du das? Und dann erzählte er mir eine ziemlich bewegende und dramatische Geschichte. Er erzählte, dass er Skifahren war mit einer Gruppe und sie sind in diesem Skigebiet eingetroffen. Er hatte schon die Ausrüstung und die anderen mussten sie sich noch ausleihen. Und er dachte sich, okay, ich drehe schon mal eine Runde auf der Piste. Fahr schon mal runter. Und er wollte gerade losgehen und dann kam der Gedanke, also ich schoss ihm so einen Gedanke in den Kopf, einen Impuls, du holst jetzt einen Helm. Und so, okay, hol ich mir einen Helm. Hat sich einen Helm geholt und dann waren sie unterwegs auf der Piste. Ich weiß nicht, wo sie unterwegs waren. Auf jeden Fall sagte er, es war eine ziemlich steile Abfahrt, eine scharfe Kurve, er hat diese Kurve nicht bekommen. Er ist mit ziemlich hoher Geschwindigkeit aus dieser Kurve geflogen und frontal mit dem Kopf gegen einen Baum. Und dann ist er erstmal ins Tal ruhig runtergefahren und war völlig durcheinander, hatte diese beiden Helmhälften in der Hand und musste weinen. Ein erwachsener Mann musste weinen. Hat gemerkt, da war irgendetwas, das wollte, dass ich lebe. Vielleicht hast du schon mal so eine Grenzerfahrung gemacht. Und vielleicht fragst du dich, was war das eigentlich? Ich kann dir sagen, das war Gott. Gott hat eingegriffen. Gott tut manchmal richtig abgespacede Sachen und crazy Sachen. Das ist ein Zeichen seiner Liebe. Und ich möchte dir Mut machen. Ich möchte dir Mut machen, dass du nicht nur diese punktuelle Berührung erlebst, sondern dass du dich Gott ganz zuwendest und dass du diese ganzheitliche Rettung erlebst. Dann sind aber noch die 9 da. Die 9 begeben sich auf einen Schleichweg, die Frommen. Jesus antwortete und sprach zu diesem Samariter, sind nicht 10 rein geworden? Wo sind die 9? Ich kann mir vorstellen, da steht dieser Samariter, sagt, ja, ich weiß nicht, ich bin nun, keine Ahnung. Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben als nur dieser Fremde? Haben das die anderen nicht geblickt, was hier passiert ist? Jesus sagt, ja, irgendwie stimmt hier etwas nicht. Aktio gleich Reaktio, passt nicht zusammen. Wo sind die Neun? Ich kann mir das so gut ausmalen. Die sind dann nach Hause gekommen und da gab es erstmal ein Familienfest. Und da konnten sie wieder ganz normal arbeiten gehen. Und das Leben war wieder schön. Und da kam der Alltag. Und Jesus, ja, den brauchten sie nicht mehr. Jesus war weg. Haben sie auch gar nicht gemerkt. Das ist so ein Schleichweg. Ein Schleichweg. Diese Neuen, die stehen für Christen, die Gott erlebt haben, die Gott erfahren haben, die von Gott berührt worden sind. Aber dann ist das Ganze mit Jesus irgendwie eingeschlafen. Dann haben sie sich entfernt. Dann ist Jesus irgendwie in Vergessenheit geraten. Diese Neuen stehen für die typischen KGEs. KGEs. Also nicht EKG oder AEG. KGEs, kindergläubige Eltern. Die so viel erlebt haben. So viel mitbekommen haben. Und irgendwann sind sie auf dem Schleichweg und irgendwann entfernen sie sich leider Gottes von Jesus. Das Fatale an diesem Schleichweg ist, es ist halt ein Schleichweg und der vollzieht sich irgendwie in Stufen. Die wenigsten Menschen sagen von heute auf morgen, ich möchte nichts mehr mit Gott zu tun haben. Die wenigsten, auch Christen, sagen, ich mache jetzt einen klaren Cut in meinem Leben und Gott gehört der Vergangenheit an. So geht das nicht. Und man merkt es kaum. Man merkt den Fortschritt dieses Schleichweges kaum. Das ist wie mit Haarwuchs. Keiner merkt, wie die Haare wachsen. Wir gucken nicht in den Spiegel und merken, oh, meine Haare wachsen gerade. Aber nach spätestens, 6 bis 8 Wochen oder vielleicht auch früher, müssen wir zum Friseur. So ähnlich ist das mit dem Schleichweg. Der verläuft in verschiedenen Stufen. Da ist zum Beispiel ein anstrengender Job. Auf einmal bist du gefordert, auf einmal musst du viele Überstunden kloppen. Und hast kaum Zeit für dich selbst, für deine Familie und geschweige denn dann am Ende irgendwo für Gott. Und du entfernst dich einen Schritt von Gott. Die Prioritäten sind irgendwie verschoben. Und vielleicht bist du dann mal in der Gemeinde und dann sind da Leute, die auch alle nicht perfekt sind. Das sind Menschen, die dich enttäuschen. Das sind Menschen, vielleicht auch geistliche Vorbilder, die dich irgendwo verletzt haben. Und du machst wieder einen Schritt. Weg von Gott aber. Und also, man muss ja nicht immer so krampfhaft jeden Sonntag in die Gemeinde marschieren, oder? Also Gott ist doch überall. Gott ist doch überall und ich kann meinen Glauben leben, wie ich will. Gottesdienst wird unwichtig. Der Schleichweg ist häufig übrigens ein Privatweg, wo ich sage, oh, das, was ich glaube, ist alles privat und bitte schaut mir nicht zu genau in die Karten. Also. Und man macht wieder einen Schritt weg von Gott. Und dann sind da vielleicht Herausforderungen in der Gesellschaft, ethische Herausforderungen und man denkt sich, ja, so lebt doch keiner mehr heutzutage. Das ist alles ein bisschen eng. Und du gehst wieder einen Schritt weiter weg von Gott. Und dann ist da vielleicht eine ungesunde Beziehung. Menschen oder ein Mensch, der dich nicht zu Gott bringt, der dich nicht zu Gott führt, sondern von Gott weiter wegführt. Und vom Glauben. Und du gehst wieder einen Schritt. Schritt für Schritt. Ganz langsam und sanft und zeigt. Keiner merkt es. Und Jesus ist auf einmal weg. Jesus ist nicht mehr da. Vielleicht noch irgendwo auf dem Papier, irgendeine Mitgliedschaft oder so, aber Jesus ist nicht mehr da. Wir haben uns heute verschiedene Wege angeschaut. Jesus begibt sich auf einen Abweg durch Samarien und Galiläa, um einen Ausweg zu schaffen. Einer macht sich auf den Rückweg und neun, die frommen neun, sind auf dem Schleichweg. Weißt du, manchmal kommt es eben nicht nur auf die Distanz, sage ich mal, zu Gott an, sondern auch die Richtung, die Ausrichtung. Es gibt Menschen, die sind weit weg von Gott, ganz weit weg von Gott, aber die Richtung ist auf Gott. Sie sind auf Gott ausgerichtet, das heißt, sie bewegen sich langsam auf Gott zu und werden früher oder später bei Gott ankommen. Dann sind aber Menschen da, die sind ganz nah an Gott, eigentlich ganz, ganz nah an Gott. Aber sie sind falsch ausgerichtet. Sie sind nicht auf Gott ausgerichtet, sondern sie in die entgegengesetzte Richtung und entfernen sich langsam von Gott. Ich möchte dir heute eine Frage stellen, eine einzige Frage, die du mitnehmen kannst. Bewegst du dich auf Jesus zu oder bewegst du dich von Jesus weg? Eine simple Frage. Bewegst du dich auf Jesus zu oder bewegst du dich von Jesus weg? Welche Ausrichtung hast du? Und ich möchte dich einladen, egal wo du stehst, egal in welchen Umständen du bist, ich möchte dich einladen, dass du einen U-Turn machst. Also ich komme ja aus Ludwigshafen, wahrscheinlich werden hier einige BASFler sitzen auch und andere, die auch mal zwischendurch durchfahren in Ludwigshafen. Das ist katastrophal mit den Hochstraßen. Also ich bin nach Ludwigshafen gezogen und Orientierungssinn bringt gar nichts. Da ist man einmal auf der Hochstraße drauf und dann fragt sich, wie komme ich hier wieder lebend runter? Links, halb links, rechts, halb rechts. Und wenn du umdrehen willst, wenn du sagen merkst, ey, ich bin irgendwie auf der falschen Hochstraße oder ich bin in eine falsche Richtung gefahren, wenn du umdrehen willst, dann viel Spaß. So ist das in Ludwigshafen. Bei Gott ist das anders. Bei Gott kannst du immer einen U-Turn machen. Wenn du merkst, hey, für mich ist heute ein U-Turn dran, dann kannst du diesen heute machen. Du musst nicht auf irgendwelche Verkehrsschilder warten oder sonst was. Du kannst heute einen U-Turn machen. Egal, ob du weit weg bist von Gott oder ob du ganz nah an Gott dran bist. Ich lade dich ein, einen U-Turn zu machen. Ich lade dich ein, dass du heute einen Meilenstein in deinem Leben setzt. Und dass du sagst, ja Gott, ich bringe dir Sachen, ich bringe dir meine Vergangenheit, ich bringe dir meine Verletzungen, ich bringe dir das, was mich von dir weggedrängt hat. Und ich richte mich neu auf dich aus und ich richte mich neu nach dir aus. Wir haben eine Zeit der Stille, wir können darüber nachdenken. Und möchte dir Mut machen, mach das fest, such dir irgendeinen Menschen, mich. Ich bin heute hier und ich fahre wieder weg. Oder irgendeinen Menschen deines Vertrauens und mach das heute fest und setze heute einen Meilenstein. Amen.